Ich habe ein bisschen bei der Vorbereitung mit Schrecken festgestellt, dass ich eigentlich drei Themen abhandeln muss. Das Management der ZIN, der klassischen ZIN, und dann die Sonderfälle Schwangerschaft und Adenokarzinome in situ. Das heißt, ich werde über dieses klassische Management relativ schnell drüber gehen, weil da wenig Neues dabei ist. Das, was der logische nächste Schritt ist, wenn wir eine Dysplasie vermuten, dann wird das mittels Kolposkopie und Biopsie abgeklärt. Die Biopsie sollte immer mit einer Kolposkopie verbunden werden und ist an sich ab einem PAP3 indiziert. Das ist in den meisten Leitlinien relativ klar so definiert. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum geht man nicht direkt nach einem PAP-Abstrich in die Konisation rein oder macht irgendwie ein konservatives Management? Was hat die weitere Abklärung mittels Kolposkopie und kolposkopisch gezielter Biopsie überhaupt für eine Wertigkeit? Und wenn man sich da anschaut, wie die Unschärfe von einem PAP3D zum Beispiel ist, mit doch einem sehr heterogenen histologischen Befundbild, das variieren kann von niedriggradiger Dysplasie über eine ZIN2 oder mehr in 16% bis hin zu ZIN3 oder einem Zervixkarzinom in 5% und sogar einem Zervixkarzinom Fällen in 1%, so sieht man, dass das doch sehr variabel ist. Dasselbe gilt auch für den PAP4, wo man sagen kann, naja, PAP4, das ist so schwergradig, da gehe ich direkt gleich mit der Patientin in eine Konisation hinein. Da sieht man, einerseits ist es so, dass man ein okkulte Zervixkarzinom in ca. 7% hat, wo potenziell ein Undertreatment stattfinden kann. Und auf der anderen Seite hat man ca. 30% der niedriggradigen Dysplasien, die man eigentlich gar nicht konisieren möchte. Also das heißt, diese weitere Abklärung macht Sinn. Wenn man sich zwei wichtige Punkte anschaut, einerseits die Rate an negativen Histologien in der Konisation, das heißt unnötige Konisationen, so sieht man, kann man diese Rate beim PAP alleine 24%, bei der Kolposkopie mit Biopsie ca. 12% halbieren durch eine adäquate Abklärung. Ähnlich verhält sich es in die andere Richtung, eine Non-Insano-Resektion bei Konisation, das heißt, wo eine Dysplasie verbleibt, kann man ebenfalls, wenn man eine Kolposkopie und eine Biopsie durchführt, deutlich reduzieren von ca. 28-30% auf 20-15%. Das, was darüber hinaus möglich ist, ist ein wesentlich individuelles und präziseres Management von diesen zervikalen Dysplasien. Die Meta-Analysen 2006 und 2008 haben sehr viel Staub aufgewirbelt im BMJ und im Lancet, weil sie die Frage aufgeworfen haben, ob die Konisation nicht das Frühgeburtsrisiko und sogar die perinatale Mortalität erhöht. Wenn man sich die Daten ein bisschen genauer anschaut, so ist das offensichtlich für die Schlingenkonisation, die Letz nicht der Fall, allerdings für die Messerkonisation. Bei der Messerkonisation ist offensichtlich dieses Risiko so stark, dass sich das sogar in die perinatale Mortalität übersetzt, also das heißt in einen ganz wesentlichen und harten Endpunkt. Wie gesagt, für die Letz an sich keine Risikoerhöhung. Aber wenn man jetzt eine Konisation wiederholen muss, das heißt zwei oder mehrere Konisationen durchführen muss, dann beginnt dieses Risiko, dieses Frühgeburtsrisiko doch beträchtlich zu steigen. Und wir finden hier Literaturangaben mit bis zu 10-facher Risikoerhöhung ab der zweiten Konisation. Das, was auch ein bisschen dazu kommt, warum wir ein immer größeres Kollektiv an Frauen haben, wo diese Thematik Frühgeburt und Konisation oder wiederholte Konisation eine Rolle spielt, ist, wenn wir uns das maternale Alter zum Zeitpunkt der Geburt des ersten Kindes ansehen, der letzten 20 Jahre, so sehen wir hier doch eine beträchtliche Steigerung von 1991 im Schnitt 25 Jahre zu jetzt 2011 ca. 29 Jahre. Also das heißt, das Kollektiv, für die dieses Frühgeburtsrisiko oder dieses potenzielle Frühgeburtsrisiko relevant ist, wird doch immer größer. Das hat dazu geführt, dass wir uns wesentlich mehr und intensiver mit konservativen Therapieoptionen, medikamentösen Therapieoptionen und auch dem Spontanverlauf dieser zervikalen Dysplasien auseinandergesetzt haben. Und da sieht man, wenn man sich anschaut, die Regressionsraten innerhalb von 2 Jahren für eine ZIN1 ca. bei 60%, ZIN2 43%, ZIN3 immerhin noch ca. in einem Drittel. Das hängt natürlich von mehreren Faktoren ab, aber diese spontanen Regressions- und spontanen Remissionsraten sind doch beträchtlich hoch. Das, was entscheidend ist, sind jetzt die Faktoren, von denen dieses konservative Management oder dieses Überwachungsmanagement abhängt. Und einer der wesentlichen Faktoren ist natürlich der Schweregrad der zervikalen Dysplasien. Je leichter die zervikale Dysplasie, desto wahrscheinlicher die Regression bzw. komplett Remission dieser Dysplasie. Der zweite wichtige Punkt ist das Alter der Patientin. Bei den Dysplasien sind wir sehr, sehr streng. Junge Patientinnen unter dem 25. Lebensjahr, besonders hohes Risiko für eine spontane Regression und Remission. Patientinnen bis zum 35. Lebensjahr, ebenfalls beträchtliche spontane Regressions- und Remissionsraten. Und ab dem 35. Lebensjahr ist ein bisschen ein Knick drinnen und da beginnen diese Regressions- und Remissionsraten zu sinken. Der dritte wesentliche Punkt ist, dass eine adäquate kolposkopische Überwachung für diese Dysplasien vorhanden sein muss. Also das heißt, das überwachende Management darf nicht alleine mit einer Zytologie durchgeführt werden, sondern immer mit einer Kolposkopie und großzügig kolposkopisch gezielter Biopsie. Und adäquat kann ich eine Dysplasie natürlich nur dann überwachen, wenn die Transformationszone vollständig einziehbar ist, wenn ich mir sicher bin, dass nach endozervikal keine andere oder weitere Läsion sich versteckt und ich immer den ektozervikalen Teil dieser Läsion überwache, aber nach endozervikal potenziell eine Progression stattfinden kann. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der adäquaten Überwachung dieser Läsionen. Und der vierte wichtige Punkt ist der HPV-Test. Der HPV-Test hilft uns sehr gut in der Risikotriagierung, wie wahrscheinlich ist es, dass eine Dysplasie verschwindet. Bei einem negativen HPV-Test ist es extrem wahrscheinlich und nimmt dann immer weiter ab. Andere Hochrisikotypen sinkt schon ein bisschen und dann 18 und insbesondere 16 machen die spontane Regression und Remission von diesen Dysplasien deutlich unwahrscheinlicher. Und in Zusammenschau von diesen vier Parametern kann man dann doch relativ risikoadaptiert mit der Patientin ein gutes Management festlegen. Somit ist quasi das klassische Management von zervikalen Dysplasien, dass es typischerweise bei ZIN 1 eher ein abwartendes Management ist, wo man großzügig zuwarten kann. Die Empfehlungen gehen da 2 bis 5 Jahre, wenn man regelmäßige Kolposkopien und kolposkopisch gezielte Biopsien, Abstrichkontrollen macht. Bei der ZIN 2 spielt das Alter eine ganz wesentliche Rolle, weil wir da eben wesentlich mehr auf diesen Frühgeburtsaspekt auch eingehen. Das ist so, dass wir insbesondere bei jungen Frauen schauen, dass wir ein möglichst abwartendes Management zumindest für 2 Jahre anbieten können. Und dann bei der ZIN 3 oder bei der persistenten ZIN 2 steht dann typischerweise die Konisation und da an sich die Schlingenkonisation im Vordergrund. Jetzt möchte ich zum zweiten Teil kommen, zur ZIN in der Schwangerschaft. Die zervikalen Dysplasien sind in der Schwangerschaft durchaus häufig. Wir finden einen PAP3 oder einen schwerer veränderten PAP in 2 bis 8% aller Schwangerschaften. Also das heißt, das ist doch ein sehr beträchtlicher Teil. Das Gute ist, dass die Abklärung von einem auffälligen PAP-Abstrich in der Schwangerschaft wie nicht bei nicht schwangeren Patienten ident ist, bis auf... Das, was man nicht durchführen sollte, ist eine endozervikale Curettage. Also man möchte nicht mit einer Curette irgendwie in den Zervikalkanal tief penetrieren, um die Schwangerschaft zu gefährden. Und das, was ein bisschen schwieriger wird, je weiter die Schwangerschaft im Fortschreiten ist, ist die Kolposkopie und das kolposkopische Bild, das sich ergibt. Wir haben 2 Probleme, die die Kolposkopie etwas schwieriger machen. Einerseits ist es so, dass typischerweise die Übergangszone sich weiter nach ektozervikal verlagert und andererseits ist es so, dass durch die bessere Durchblutung der Zervix die Zervix vergrößert, imponiert, typischerweise die Läsionen dramatischer ausschauen als bei Nichtschwangeren und potenziell auch die Gefäßzeichnung schwieriger einzuschätzen ist als bei nichtschwangeren Frauen. Das hat man auch in Studien gesehen, da hat man gesehen, dass es in 72% zu der Befundkonstanz gekommen ist und dann eben eher doppelt so häufig zu einer Überschätzung als zu einer Unterschätzung von diesen Läsionen aufgrund des kolposkopischen Bilds während der Schwangerschaft gekommen ist. Somit ist es so, dass man die Kolposkopie und die Biopsie an sich sehr sicher durchführen kann bei schwangeren Frauen, die Konisation aber eher zurückhaltend eingesetzt werden sollte. Das liegt insbesondere an den deutlich höheren Komplikationsraten als bei Frauen, die nicht schwanger sind. Blutungen, die Prozentsätze steigern sich oder die Wahrscheinlichkeit für Blutungen intraoperativ und postoperativ steigern sich mit der fortschreitenden Schwangerschaft, werden pro Trimenon deutlich höher. Die Rate an Non-Insano-Kondensationen steigt deutlich in der Schwangerschaft. Wir finden hier Raten in der Literatur von 15-40%, also sehr hohe Raten, und haben auch in Abhängigkeit des Trimenons doch substanziell erhöhte postoperative Abortraten, die aufgrund der Fallzahl der Studien relativ heterogen ist, mit einer Schwankungsbreite bis 4-25%. Und dann natürlich die anderen typischen schwangerschaftsbedingten Frühgeburtsprobleme, die auftreten können. Somit ist es so, dass die Kondensation in der Schwangerschaft wirklich nur bei einem sehr harten, konkreten Verdacht oder histologischer Verifizierung eines invasiven Cervixkarzinoms gestellt werden sollte. Das heißt wirklich, wenn ein kolposkopisch ganz, ganz eindeutiges Bild ist und ich davon ausgehen muss, dass offensichtlich die Biopsie, die ich genommen habe, daneben biopsiert ist und neben meiner Biopsiestelle, die vielleicht eine hochgradige Dysplasie zeigt, ein Karzinom sein muss. Im Zweifel soll aber lieber noch einmal biopsieren. Also diese bioptische Verifizierung ist ganz essentiell in der Schwangerschaft. Wenn eine Kondensation durchgeführt werden muss, dann bietet sich da optimalerweise das zweite Trimenon an und da so die Schwangerschaftswoche 14-20. Da dürfte man offensichtlich ein optimales Verhältnis oder ein relativ niedriges Risiko für perioperative Komplikationen bei der Kondensation haben. Wenn man sich anschaut, wie diese zervikalen Dysplasien in der Schwangerschaft verteilt sind, so sieht man, das ist eine altersgematchte Kohorte aus unserer Klinik, dass das ident ist. ZIN 1, 33-37%, ZIN 2, 20-27%, ZIN 3, 46-35%. Also das heißt, da sind keine großen Unterschiede im Verteilungsmuster des Schweregrades der zervikalen Dysplasie bei Frauen, die schwanger sind, und altersgematchte, nicht schwangere Frauen. Der nächste Schritt ist, wie schaut es mit dem Spontanverlauf während der Schwangerschaft aus? Kommt es häufiger zu einer Progression oder häufiger zu Regressions- oder Remissionen? Und auch da ist es so, idente Verläufe, fast auf den Prozentsatz, idente Persistenz, ähnliche Regressions- und Progressionsraten bei schwangeren und bei nicht schwangeren Frauen. Eine weitere wichtige Frage ist, wie schaut es mit der Entbindung aus? Da gibt es sehr viele Meinungen, wenige gute Studien, relativ viele kleine Studien, die gemacht worden sind. Es gibt mittlerweile auch eine Meta-Analyse, die das zusammengefasst hat, und die hat auch in die S3-Leitlinie, das heißt die deutsche Leitlinie, ihren Weg gefunden. Und da ist ganz klar ein Statement drinnen, bei Dysplasien hat die Dysplasie keinen Einfluss auf den Geburtsmodus. Mit einer kleinen Fußnote, wo steht, dass vaginal eventuell etwas höhere Regressionsraten zu beobachten sind. Das ist sehr mit Vorsicht zu genießen aufgrund der heterogenen Datenlage. Es gibt auf jeden Fall derzeit keine Evidenz für eine Sektio aufgrund der Dysplasie alleine. Beim FIGO 1A1 ist es ebenfalls so, keine Empfehlung für den Geburtsmodus, ganz klares Statement. Und ab dem FIGO 1A2 ist es so, dass da tendenziell es in Richtung Sektio geht, plus dann eben der entsprechenden operativen Therapie, die aufgrund der Tumorerkrankung notwendig ist. Ein wichtiger Aspekt ist auch, wenn die Frau entbunden hat, wann mache ich nach der Entbindung dann die nächste Kontrolle? Das heißt, wann fange ich dann wieder an, mich um die Dysplasie zu kümmern? Und da ist es an sich so, dass es wichtig ist, diese postpartale Kontrolle nicht zu knapp postpartal zu machen, um sich nicht alle Nachteile von einer Kolposkopie und Biopsie bei einer schwangeren Frau einzukaufen. Also das heißt, zu warten, bis die Porzio wieder komplett formiert ist, bis die Vaskularisation wieder abgenommen hat, bis ich wieder ein leichteres, klareres kolposkopisches Bild habe. Und da sind die Empfehlungen durchwegs, dass man 6-8 oder frühestens 6-8 Wochen nach der Entbindung an sich gut kolposkopieren kann. Wir haben typischerweise 8 Wochen, haben damit sehr gute Erfahrungen bei uns in der Dysplasieambulanz. Damit bin ich auch jetzt beim zweiten Teil von der Zusammenfassung. Prinzipiell muss man sagen, aufgrund des Pappstrichs im Rahmen der Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen ist es so, dass wir relativ häufig Dysplasien bei Schwangeren entdecken, dass es wichtig ist, dass diese Pappabstriche im Wesentlichen dent abgeklärt werden, wie bei einer nicht schwangeren Frau, bis eben auf die Tatsache, dass keine ECC, keine endozervikale Thyretage durchgeführt werden sollte. Die ZIN 1, wenn wir ein gutes, klares, kolposkopisches Bild haben, am Übergang erstes, zweites Trimenon, dann reicht eigentlich die nächste Kontrolle mit einer klaren, aussagekräftigen Histologie und einer vollständig einsehbaren Transformationszone reicht die nächste Kontrolle 6 bis 8 Wochen postpartum. Bei hochgradigen Dysplasien sind 2 bis 3, sind durchwegs die Empfehlungen so, dass man diese Dysplasien alle 3 bis 4 Monate überprüfen sollte. Das, was man nicht machen sollte, ist da Pap-Abstrichkontrollen, sondern das sollte alles kolposkopisch erfolgen. Und eine Konisation nur, wenn wirklich eine Invasion, eine eindeutige Invasion vorliegt und da, wenn möglich, während der Schwangerschaft im Rahmen des zweiten Trimenons. Sonst geht das alles dann eher schon Richtung 34. oder 36. Woche zusammen mit der Sektio und dann eben einem weiteren Management für diese Veränderungen hin. Der dritte Punkt, das Adenokarzinom in situ, kann man sehr komplex beschreiben. Wir können 2 Stunden darüber reden oder das ganz kurz abhandeln. Ich werde es eher kurz halten, keine Sorge. Und das ganz Wichtigste ist eigentlich die Take-Home-Message als erstes. Das, was man sich unbedingt merken muss, ist, das Adenokarzinoma in situ ist nicht gleich das Karzinoma in situ, beziehungsweise eine Plattenepithel-Dysplasie oder eine ZIN2, ZIN3. Das Adenokarzinoma in situ ist etwas komplett anderes vom weiteren Management. Einerseits ist es so, dass wir es typischerweise später bei den Frauen beobachten. Der Alterspeak um das 35., 40. Lebensjahr. Wir finden es wesentlich seltener. Jede 40. Dysplasie ist eine Adenodysplasie. Und es gibt so ein bisschen diese Formulierung, dass es nicht screenbar ist, zumindest deutlich schlechter mit der Zytologie überwachbar. Das Problem ist, dass wir wesentlich kürzere Latenzzeiten vom Adenokarzinoma in situ zum Adenokarzinom haben, ca. 5 Jahre, und dass es interessant ist, dass im Gegensatz zu den zervikalen Dysplasien das AIS von der Inzidenz im Steigen ist. Wenn man sich die Karzinome anschaut, sieht man, Adenokarzinom kommt in ca. 20% aller Zervixkarzinome vor, also ganz eine andere Ratio als zu den 1 zu 40 bei den Dysplasien. Und wir finden es typischerweise als Zufallsbefund in der Konisationshistologie. Das Gemeine am AIS ist, dass es in einem gewissen Prozentsatz sogenannte Skip-Läsionen gibt, also das heißt multifokale Herde, und das nicht wie bei einer Plattenepitheldysplasie ist, dass es wie ein Knödel wächst, und wenn man diesen Knödel im Gesunden entfernt, dann ist das Ganze erledigt, sondern dass wir da eben wesentlich besser aufpassen müssen, was haben wir für Sicherheitsabstände, ist das 1 mm, sind das 5 mm, sind das 10 mm, und sieht man bei dieser AIS diese Skip-Läsionen. Das ist ganz ein relevanter Punkt. In der Diagnose ist das AIS ein bisschen ein Chamäleon. Wir finden sehr häufig den PAP3G, das wäre so das Äquivalent, in 50-70%. Allerdings, wenn man den Spieß umdreht, andere PAP-Abstriche von PAP3 bis PAP4 reichend in einem relativ beträchtlichen Teil, ca. 25-30%. Ein wichtiges Thema ist die Konisation beim AIS. Wir finden deutlich höhere Non-Insano-Raten, eben aufgrund dieser Multifokalität und dieser Skip-Läsionen. Das AIS ist so der einzige Bereich, wo sich ein bisschen die Messerkonisation in den Empfehlungen irgendwie immer so hinten nach reinschleicht und dann irgendwo noch steht. Und da könnt, beim AIS kann man aber eventuell vielleicht sogar noch eine Messerkonisation machen. Die Rationale dafür ist, dass man keinen thermischen Schaden hat, so wie bei der Letzt, wobei das an sich auch sich nur im ganz kleinen Bereich abspielt, aber man hat halt hier noch weniger thermischen oder weniger Schaden am Resektions- und kann den noch präziser beurteilen. Er hat tendenziell ein größeres Volumen und eine größere Konisationstiefe als bei der Letzt. Und das ist eben aufgrund dieser Skip-Läsionen wichtig. Diese Skip-Läsionen finden wir so in 10-15% der AIS-Fälle. Und wir sprechen von diesen Skip-Läsionen, wenn wir Abstände von den Herden von so 2 bis 3, 4, 5 Millimeter kann das reichen, finden. Und deswegen hat beim AIS eben dieser dysplasiefreie Resektionsrand viel mehr Bedeutung, als das bei der ZIN der Fall ist. Die endozervikale Kyotage ist natürlich, weil das typischerweise oder viel häufiger endozervikale Prozesse sind, viel öfter positiv als bei den Plattenepitheldysplasien. Und der positive Vorhersagewert für das AIS, wenn die endozervikale Kyotage positiv ist, ist natürlich weniger überraschend sehr, sehr hoch. Das sind jetzt 2 ganz wichtige Slides, die klinisch ganz, ganz relevant sind. Einerseits, wie hoch ist die Persistenz eines AIS oder eines Adenokarzinoms nach einer Konisation, bei der ein AIS gefunden wurde? Das, was ganz wichtig ist, ist der Rezessionsrand, ist der negativ oder ist der positiv? Dennoch ist es so, dass bei einer Insano-Konisation, das heißt, wo wir einen Gesunden resiziert haben, die Persistenzrate, wenn man diese Frau direkt im Anschluss hysterektomieren würde, bei 20% ist. Also ein eindrucksvoll hoher Wert. Bei Non-Insano-Konisationen geht das bis zu 50% in der Literatur. Und das, was noch fast relevanter ist, das Risiko für ein Adenokarzinom bei Insano-Resektion immerhin bei 1,5%. Also das heißt, das ist nicht ganz gering, aber ist dann eben in bestimmten Konstellationen vielleicht ein vertretbarer Wert. Auf das werde ich noch nachher eingehen. Aber bei Non-Insano-Resektion 6% Wahrscheinlichkeit, dass bei dieser Patientin zu diesem Zeitpunkt der Konisation ein okkultes Adenokarzinom vorliegt. Also das heißt, beträchtliche Zahlen. Dementsprechend ganz ein anderes Management als bei den zervikalen, also bei den Plattenepitheldysplasien. Und dann das zweite wichtige Slide, wobei das muss man ein bisschen mit Vorsicht interpretieren. Hier geht es um die Rezidivraten des AIS und der Adenokarzinome. Und da ist es so, dass wir natürlich ein bisschen ein Problem mit den Studien haben. Das sind typischerweise retrospektive Studien, Beobachtungsstudien, wo natürlich ein substanzieller Bias drinnen ist und tendenziell die Raten unterschätzt werden. Das muss man bedenken. Und da ist es so, das Rezidiv für ein AIS bei Insano-Konisation 2,6%, Non-Insano-Resektion ca. bei 20%. Adenokarzinom-Rezidivwahrscheinlichkeit nach AIS-Konisation ca. bei 2-11%. Ein sehr interessantes Einsatzgebiet vom HPV-Test ist gerade in der Überwachung von diesen Frauen, wo wir nach einer Konisation uns typischerweise dann mit der Kolposkopie vielleicht etwas schwerer tun, gerade wenn überhaupt eine Messerkonisation durchgeführt wurde und hier uns der HPV-Test natürlich sehr gut helfen kann, Frauen, die fertilitätserhaltend gemanagt werden, hier zu überwachen. Das, was ganz wichtig ist, ist, dass bei diesen Frauen ein langzeitiges Follow-up gewählt werden sollte, weil wir hier typischerweise Spätrezidive sehen. Also das heißt nicht nur Rezidive innerhalb der ersten 5 Jahren, sondern durchaus nach 10 Jahren, nach 15 Jahren, nach 20 Jahren. Was sagt die deutsche Leitlinie, die S3-Leitlinie, Entschuldigung? Da wird ganz klar unterschieden, so wie das auch in den meisten Leitlinien der Fall ist, hat die Frau eine abgeschlossene Familienplanung, dann ist eindeutig nach der Konisation die Hysterektomie empfohlen. Hat die Frau einen aktuellen Kinderwunsch, so ist dann als Alternative die fertilitätserhaltende Operation mittels Konisation durchaus möglich. Je nach Primärtherapie richtet sich dann auch das Follow-up. Nach einer Hysterektomie sollte ein Papabstrich und ein HPV-Test am Scheidenblindzeig 6 Monate nach der Operation durchgeführt werden. Es sollte im Gegensatz zu Frauen nach Hysterektomie mit einer Plattenepitheldysplasie kein Exit-Test gewählt werden. Das heißt, es sollte trotzdem ein lebenslanges Follow-up dieser Frauen durchgeführt werden, was ein großer Unterschied ist zu den Plattenepitheldysplasien. Nach der Konisation natürlich ein wesentlich intensiveres Nachsorgeprogramm, PAP und HPV, 6-monatlich für 2 Jahre, sind 2 Jahre durchgängig diese beiden Tests unauffällig, kann man das Intervall auf einmal jährlich erweitern. Aus der klinischen Erfahrung ist es so, dass wir da an sich immer bei diesen jährlichen Kontrollen den HPV-Test auch aus den vorangegangenen Gründen dazu machen. Und das, was ein bisschen im Raum steht, wo wir aber relativ wenig Datenlage haben, ist, ob dann bei Frauen, die fertilitätserhaltend primär operiert wurden, wegen noch nicht abgeschlossener Familienplanung, wegen einem Kinderwunsch, ob man da im Intervall, ähnlich dem Äquivalent des Borderline-Tumors beim Ovar zum Beispiel, eine Hysterektomie nach abgeschlossener Familienplanung durchführen soll. Da gibt es eigentlich keine klaren Empfehlungen und das muss definitiv mit der Patientin aufgrund eben der vorangegangenen Risiken und Chancen für ein Rezidiv besprochen werden, was sie da will und was ihr da lieber ist. Damit bin ich beim letzten Slide. Die Diagnose von AIS ist ein bisschen eine Chamäleon-Diagnose. Wir finden in sehr vielen Fällen ein PAP3G, aber durchaus in einem substanziellen Teil finden wir das AIS als Zufallsbefund bei einer Konisation. Bei der Konisation von einem AIS ist der Resektionsrand, der dysplasiefreie Resektionsrand von großer Bedeutung, viel mehr von Bedeutung oder von ganz anderer Bedeutung als bei den Plattenepitheldysplasien. Wichtig ist mit Frauen, die fertilitätserhaltend operiert werden, diese Persistenz- und Rezidivraten zu besprechen. Empfehlung zur Hysterektomie nach Fertilität, primär fertilitätserhaltendem Management gibt es relativ weniger. Da ist die Datenlage sehr, sehr schlecht und das muss man mit der Frau auf individueller Basis besprechen. Und das, was wichtig ist, ist an sich dieses langzeitige, prinzipiell lebenslange Follow-up aufgrund der doch beträchtlichen Anzahl an Spätrezidiven. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.